So, liebe Freunde des guten Filmgeschmacks, diese Woche erwartet euch mit Love Lies Bleeding ein wirkliches Hammerbrett von A24. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Eine genauere Besprechung folgt jetzt gleich. Und ansonsten bringt euch Johannes den unfassbar tollen Film Under Paris im Wasser der Seine, wie man auch immer diesen wunderschönen französischen Fluss ausspricht, näher. Ich würde mal sagen, der aktuelle Trash-Film von Netflix. Und ansonsten steigen wir noch mal einmal kurz ein, denn ich habe Star Wars nachgeholt und wir sammeln noch mal einmal unsere Gedanken und sagen, draußen lodert ja ein riesiges Feuer, was Star Wars angeht, und alle hacken drauf rum. Was sind unsere Gedanken dazu jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes? Hallo und herzlich willkommen zur Folge 222 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes.
Hallo.
So, und wir sind back in town. Ich bin ja Mr. Sneak. Ich habe auch dieses Mal wieder eine Sneak dabei, aber diesmal nur eine, denn die andere habe ich ausgesetzt. Ich gucke nämlich in letzter Zeit so viele Sneak-Previews, dass ich eigentlich wie so ein Orakel hervorsehen kann, was als nächstes kommt. Und die Bullshit-Skala war so extrem hoch, dass ich gesagt habe, ich setze jetzt mal aus. Und ich glaube, ich habe eine gute Bullet gedodged, denn es lief Juliette im Frühling. Eine Kinderbuch-Illustratorin, die zurückkehrt an dem Ort, wo sie aufgewachsen ist und wo es Familienzwist gibt und wechselhafte Gemüter in der Familie und ganz viele Geheimnisse, die ans Licht kommen. Französisch, brauche ich nicht noch mal.
Ja, aber nachher war es der beste Film, den ich je gesehen habe.
Ja, ich glaube nicht.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Aber ich habe wahrscheinlich einen anderen besten Film, den ich je in der Sneak gesehen habe, gesehen. Nämlich, ich habe Love Lies Bleeding gesehen. Das ist der neue Film von Rosé Glas. Ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Rose Glass? Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Sie kommt aus London. Aus London. Wir haben den Dingens von ihr gesehen. St. Maud.
Ja.
Der war ja super klein. Super, ich würde mal sagen, unbekannt schon, ne? Der lief ja kaum irgendwo.
Ah, doch, im Horrorbereich war der schon häufig besprochen.
War der schon? Okay.
Ja.
Also für mich war das so ein, hier, ich habe einen Film für dich und dann haben wir den geguckt und ich war so, okay, das war jetzt irgendwie random. Also ich wusste gar nichts über den Film.
Auf Love Lies Bleeding hatte ich eigentlich auch noch Lust.
Ja.
Aber erzähl mal,
lohnt sich das? Ich will da gar nicht spoilern, ja, was passiert, weil da gibt's auch gar nicht so viel zu spoilern, denn Love Lies Bleeding ist die Geschichte von Lou und Jackie. Und Lou arbeitet in einem Sportstudio als, ich würde mal sagen, Mädchen für alles. Wir sehen sie nämlich, sie wird introduced, während sie die Toiletten reinigt, da die verstopft sind. Und Jackie ist eine junge, schwemmende, angehende Bodybuilderin, die immer so von Ort zu Ort reist und sich vorbereiten möchte für einen Bodybuilder-Wettbewerb in Las Vegas. Genau. Und die beiden sind, also Lou ist lesbisch, während Jackie scheinbar bisexuell ist, und die beiden verlieben sich ineinander. Und das ist die Grundprämisse. Ein eigentlich schöner Liebesfilm. Das Problem daran ist, Lou hat einen Vater, der wohl im kriminellen Gefilden unterwegs ist. Und er sagt auch, ja, halt dich von meinem Vater fern, das ist ein richtiges Arschloch, mit dem haben wir auch nichts mehr zu tun. Der macht krumme Dinger. Und ja, das ist die Grundprämisse. Und der Film hat so eine Dreckigkeit Dreckigkeit, hat so ein Dirt, ja? Der ist irgendwie so, also der fängt schon an mit dieser Toilettenszene am Anfang, wenn sie da die Toilette reinigt, ist er schon echt, teilweise echt widerlich. Und der Film macht auch immer so Szenen auf, die, an sich ist das ein total liebenswerter Film von so einem Pärchen, was sich halt verliebt, aber diese, ist halt alles so ein bisschen off. Alles so ein bisschen schmutzig. Und gleichzeitig, wenn es dann, es geht dann auch richtig zur Sache, was die Brutalität angeht, die knallt dann richtig. Also, okay. Das sind dann, ich würde mal so sagen, so Gewaltspitzen. Das sind so Sachen, die ganz kurz passieren, so ganz kurze Gewaltausbrüche, aber die sind richtig, die gehen richtig, richtig in die Magengrube.
Ja, also kannst ja Gewalt, die gar nicht so grafisch ist, trotzdem richtig hart inszenieren. Und du kannst halt Gewalt, die mega grafisch ist, relativ ja, lasch inszenieren. Ab einer gewissen Übertreibung hört das ja ganz schnell auf.
Genau, und im Grunde ist der Film also eine kleine Liebesgeschichte, die überschattet wird von einem Familiendrama und der Frage, wie weit ist man bereit zu gehen, wenn man sich liebt. Und gleichzeitig auch, der Film hat humoristische Sachen. Also man kann in dem Film auch Spaß haben, weil da passieren teilweise so absurde Sachen, dass es dann schon humoristisch wird. Und ohne das Ende vorwegzunehmen, der Film dreht dann auch am Anfang denkt man so, das ist ein super geerdeter Film. Und am Ende geht er dann ein bisschen in die Symbolik, sagen wir es so. Ja. Der Film hat aber super Spaß gemacht, vor allem Kristen Stewart spielt das grandios. Ich meine, da ist ja Jenna Malone spielt Miss, Kristen Stewart, Ed Harris.
Danny Malone. Ja.
Dave Franco.
Ja,
ja.
Also, gut, okay.
Ja, man kann sagen, ich sag mal so, es ist trotzdem, also alle Leute machen hier einen richtig guten Job. Ja, da fällt jetzt keiner groß ab.
Weißt du, wer sie war?
Katie M. O'Brien, die Jackie spielt? Mm. Nee. Die, also
weil ich habe ja mit Trailer angeschaut, dachte mir so die ganze Zeit, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Das ist die aus The Mandalorian, die diese komische, in der neuesten Staffel diese komische Zwischenfolge hatte, die auf Coruscant spielt, wo es irgendwie, sie ist halt der ehemals imperiale Offizier, die jetzt wieder Scheiße baut.
Jo.
Das ist sie.
Okay.
Ja, also, da hatte ich sie zumindest in Erinnerung.
Wie gesagt, diese Chemie zwischen Lou und Jackie, die am Anfang eine sehr liebevolle Romanze ist und ich sag mal so, don't do drugs, kid. Ja, don't do drugs ist nie eine gute Entscheidung. Und wie gesagt, also der Film ist...
Ja gut, ist, das war fast schon klar vorhin, wo es ein bisschen hingeht, aber okay.
Ja, aber der Film schafft es irgendwie, wie gesagt, so geerdet zu sein, so in so einem Mikrokosmos zu spielen. Wir haben nicht viele Leute, wir haben im Grunde die beiden, dann noch so eine zweite Liebschaft, also so eine Freundin von Lou, die Schwester, den Vater und den Freund von der Schwester, das war's. Und in diesem Mikrokosmos spielt alles. Alle anderen Charaktere sind, also alles sind so irgendwie Statisten, die mal dazukommen, aber nichts Wichtiges. Und ja, wir sind auch in so einer typisch amerikanisierten Welt. Ist einfach hochfaszinierend. Der Film hat mir richtig Spaß gemacht. Und ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr die Chance habt, Love Lies Bleeding gucken. Das ist cool. Von A24 auch jetzt so der beste Film bis jetzt. Dieses Jahr. Für mich. Mit Abstand.
Hast du dir schon deine wichtigsten Rezensionen angeschaut?
Die Google-Rezension?
Ja, weil ich habe gerade geschaut, da gibt es wohl viele, ja, der Film die spaltet. Einen Stern geben.
Ja. Das Problem ist, also hinter mir saßen auch Leute, die fanden den. Das Problem ist, der Film, also was heißt realistisch, in Anführungszeichen. Charaktere verhalten sich ab und zu sehr sprunghaft Meiner Meinung nach wird es aber halt erklärt, warum. Und am Ende dreht der Film halt ab. Der Film dreht ab, wird ein bisschen surrealer. Und es gibt dann ja die Leute, die ich auch kenne, mit denen ich auch sonst ins Kino gehe, die haben es nicht so gerne, diesen surrealen Touch. Weißt du, erinnerst du dich an den Horrorfilm, den wir gesehen haben, der Late Night Show with the Devil, Late Show, warte, wie ist er jetzt?
Ja,
genau.
Late Night with the Devil.
Am Ende ist es halt so ein bisschen symbolischer und so ein bisschen abgedrehter. Wie so ein Fiebertraum. Ja. Das geht in die Richtung auch im Finale und es gibt halt Leute, die mögen das nicht. Die wollen halt immer sehr geerdete Sachen haben und können halt nicht mit, sagen wir mal, so einer künstlerischen Ekstase was anfangen. Und die Leute schreckt das Ding sofort ab.
Okay. Okay, wie verrückt wird's denn zum Schluss? Schon sehr, oder?
Nein, eigentlich gar nicht so sehr. Es wird halt super viel mit Symbolik gearbeitet. Ich will jetzt nicht vorwegnehmen, was passiert, weil es eigentlich ganz cool. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir auf einmal auf einem psychedelischen Trip sind, sondern am Ende ist halt so fast schon ein bisschen Tarantino-esque, so ein Finale. Gar nicht mit so viel Gewalt, wo jetzt super viel Blut, aber so dieses typische, ja, eigentlich schon sehr brutal, wieder sehr schnell brutal, aber dann direkt wieder abgeflacht und halt. Ja, du musst ihn dir angucken. Ich kann halt nicht, ohne zu spoilern, guckt euch auf jeden Fall den Film an. Und was ich finde, die Brutalität ist, es gibt ja dieses, also wenn man sich das mal so vorstellen muss, Brutalität, gibt ja dieses John Wick, Leute sterben, dann gibt es noch so Enthauptung und dann gibt es so diese brutale Brutalität, wo so Kiefer auf einmal so auf halb acht hängen und Augenhöhlen
fehlen. Grafische.
Schon fast ein bisschen Body-Horror in Anführungszeichen, jetzt übernatürlich, sondern so sehr deformierte Körper. Das kommt hier in diese Richtung.
Okay, oha. Eieiei. Ja, große Interesse an den Film.
Ja, also ich kann verstehen, dass Leute da gar keinen Bock drauf haben. Die finden den wahrscheinlich dann einfach lächerlich, aber ich fand den sehr gut.
Ja, ich habe mir gerade währenddessen einen Bericht durchgelesen von jemandem, der einen Stern gegeben hat. Ja, aber auch krass in Rage geschrieben. Also das ist nachher irgendwann nicht mehr nachvollziehbar. Er endet mit dem Satz, dass das FBI oder CIA, weiß nicht, eins von beiden, das wohl verwenden soll als Foltermethode.
Okay.
Wie gesagt, ja, komplett in Rage geschrieben, ist ziemlich lang und du merkst halt, wie man immer weniger.
Also ich will den Film jetzt nicht mit Tarantino unterschreiben, aber ich habe den Kommentar gerade auch gesehen, das könnte man auch 1:1 so auf eine Tarantino Film packen.
Okay.
Deswegen, ja. Ich weiß nicht so ganz, wo es herkommt, aber okay.
Ja. Das war der erste Ein-Sterne-Review, den ich gelesen habe, weil es gibt ja irgendwie doch auf, also Google, ne? Gibt ja doch ziemlich viele Ein-Sterne-Reviews, aber die sind hier, glaube ich, irgendwie nicht. Irgendwie stehen die nicht so wirklich im Verhältnis nach dem, was drin steht.
Ja, also. Ich kann verstehen, dass die Leute, also ich bin 5 von 5 würde ich dem jetzt nicht geben, aber ich würde ihm eine gute 4 von 5 geben. Da war ein richtig guter Film. Also 4 von 5 ist für mich eine sehr gute Bewertung.
So, kann man halbe Sterne geben bei Google? Weißt du das? Ich habe noch nie eine Google-Rezension geschrieben.
Ich auch noch nie, aber deswegen liebe ich sie auch so. Weiß es gerade gar nicht.
Nee, ich gucke gerade rüber, hier sind immer nur volle Sterne.
Also ich kann mir vorstellen, der Film ist nämlich schon so ein bisschen. Also wenn man jetzt da in die Analyse reingeht, könnte man da analysieren, dass der Film, also diese Vogue-Bubble, die ihr alles scheiße findet, wo Frauen irgendwie eine mächtige Position innehaben, könnten sich daran stören, weil, ich sag mal so, es gibt hier nicht wirklich viele männliche gute Protagonisten. Es gibt hier eigentlich gar keinen guten männlichen Protagonisten. Es sind alles Arschlöcher. Gleichzeitig sind aber auch die weiblichen Protagonisten größtenteils Arschlöcher. Also im Grunde haben wir eine Menge Arschlöcher. Ob die jetzt, also es gibt Gründe, es gibt verschiedene Gründe. Also alles, im Grunde gucken wir eine Menge Arschlöcher dabei zu, wie sie leben und lieben und Scheiße bauen. Und es gibt aber für jeden Grund andere. Es gibt für jeden anderen Grund, warum ein Arschloch ist. Es gibt das kriminelle Arschloch, es gibt... Ich finde ganz interessant halt von ihr, die Schwester und der Freund, davon die Beziehung, ist so eine typische toxische Beziehung mit Frau wird geschlagen, ne?
Ja.
Und dann denkt man sich halt so, die arme Frau im ersten Moment, aber gleichzeitig...
Und dann stellt sich heraus, dass sie geschlagen gehört.
Ja, also so schlimm ist nicht, aber sie ist halt so in so einer eigenen Welt gefangen und lässt sich auch nicht daraus helfen und blockt halt auch alles ab und ist, also ist so einer kompletten Scheinwelt. Und also du hast ja eigentlich keine sympathischen Menschen. Also entweder tun sie dir leid oder es sind Arschlöcher.
Ja, weil die hat sich halt in eine Scheinwelt gebracht, wegen dem Scheiß halt.
Ja, aber sie will auch nicht mehr raus.
Ja, halbwegs auszuhalten. Ja, lügt sich halt selbst. Keine Ahnung, ohne jetzt den Film gesehen zu haben. Aber das ist halt einfach nicht davon. Wie gesagt, ich habe ja gar keinen Plan, wo es dann nachher wirklich hingeht. Aber das,
nee,
aber
ich das ist auch im Finale, würde. Da gibt es eine sehr schöne Szene zu.
Okay. Ja, wie viel Interesse daran, den sollte ich mir auch mal vermerken.
Ja.
Ja, aber wie viel ist der? Also du sagst, grafisch ist er
schon. Also ich würde schon sagen, ab 16 mindestens. Also den kannst du nicht ab 12 reinbringen. Never ever. Never ever. Ja. Also ich meine, der ist, da wird gebumst. Da werden Leute Kiefer rausgeschlagen, da werden Leute schon ordentlich was, da ist schon ordentlich was dran.
Okay.
Deswegen, also ab 16 mindestens, ich kann mir vorstellen, dass so ein Film auch in den USA bearbeitet ist, weil lesbisches Pärchen, was Sex hat, ne?
Ich kann mir vorstellen, dass es in manchen Ländern der Film einfach indiziert ist.
Ja, also in Saudi-Arabien und so, also generell überall, wo Transfeindlichkeit herrscht und hier generell LGBTQ-Plus-Feindlichkeit, wird ja nicht gezeigt werden. Nope.
Ja. Also, wenn ihr in Texas wohnt und diesen Film sehen möchtet, jetzt habt ihr noch die Chance, vielleicht in Zukunft nicht mehr.
Ja. Unehelicher Sex wird da gezeigt, das geht gar nicht.
Ja. Ganz, ganz schlimm. Okay. Okay, okay. Hast du sonst noch was gesehen?
Nö, ja, Star Wars habe ich gesehen.
Star Wars.
Ja, apropos Star Wars.
Du hattest ja noch nicht geschaut letzte...
Genau.
Letzte Woche. Ja, also ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, wir sind nicht der erste, oder wir werden nicht der erste Podcast, beziehungsweise die erste Kritik erwähnen, in dem die dritte Folge vorkommt, aber ja, erzähl mal.
Ja, aber das Witzige ist, ich habe ja noch was Besseres als Google-Bewertung. Ich habe ja die GameStar-Bewertung. Da gab es eine 6, Schulnoten 1 bis 6. Und 1 war, die macht es stark in dir, also sehr gut. Dann gab es gut,
Anakin
gut.
Warte, da konnte man die einzelnen Folgen bewerten, oder?
Nee, insgesamt, wie es bis jetzt gefallen hat.
Ja gut, ich sag mal so, ohne das jetzt vorwegzunehmen, guck dir mal die Google-Rezension an.
Ja, also die werden gleich ausfallen. Also sie macht es stark in dir, gut, Anakin, gut, viel zu lernen du noch hast, der Pfad zur dunklen Seite das ist und ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, über 50% haben die schlechteste genommen. Und das,
obwohl wir noch nicht mal durch sind.
Gerade 7% finden die richtig geil, 12% 2, 14% 3, 17% 4 und der Rest halt alles richtig scheiße. Ja, die Google-Bewertungen, die sind vernichtend. Von Ecolite. Nochmal, um den Titel zu nennen, damit die Leute auch wissen, worüber wir reden. Eigentlich, ja.
Ja, falls Leute mal später reinkommen.
Also, ich reinhören. Bin die Google-Rezension noch teilweise durchgegangen und ich kann viel der Kritik nachvollziehen, die da genannt wird.
Die Google-Rezension. Ja, vieles und auch vieles nicht.
Also ich kann vieles nachvollziehen. Ich kann nicht immer die Wertung dazu ganz nachvollziehen.
Mhm.
Weil da ist einfach viel Enttäuschung und ich würde mal sagen, auf schon fast Fall. Hass dabei. Das hat nichts mehr mit einer objektiven, selbst mit einer objektiv-subjektiven, wenn ich es mal so sagen will, wo man sich mal vielleicht noch ein bisschen zurücknimmt und sagt, okay, ist das jetzt wirklich der übelste Rotz, den ich je gesehen habe? Nein. Ist es gut?
Nee.
Nein.
Nein.
So, das ist so. Und dann würde man wahrscheinlich irgendwo bei 2 Sternen, 3 Sterne, also wenn man richtig scheiße findet, 2 Sterne.
Ja, und gleichzeitig müssen, Gleichzeitig müssen wir auch noch die Serie den Benefit of the Doubt geben. Die hat noch 5 Folgen, um Sachen gerade zu biegen.
Also ich weiß, ich gucke auch andere Podcasts, um jetzt mal anzusprechen. Die kommt bei keinem gut weg.
Die dritte Folge?
Bei anderen Podcasts.
Achso, jetzt insgesamt oder nur die dritte Folge? Weil ich krieg der ganze Hass, den ich so mitkrieg, geht nur um die dritte Folge.
Ja, auch
nicht
die,
um die davor.
Ja, aber
auch nicht
die,
der
also
Hass.
Die waren zumindest, also der Hass nicht, also diesen direkten Hass nicht. Ich rede eher davon, dass die generell nicht so gut ankamen, auch bei den anderen Podcastern.
Ja.
Also das, nicht, dass die jetzt gesagt haben, das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Also ich meine, ich hatte auch Podcasts, die gesagt haben, ich breche halt ab, mich interessiert es halt nicht mehr, die Serie ist einfach nicht gut, ich kann mir meine Zeit besser verbringen, kann ich auch verstehen. Wenn man nicht groß in Star Wars involviert ist, warum nicht? Also die Serie gibt zumindest dir keinen Anlass dazu, sie weiterzugucken. Bin ich ehrlich. Wenn ich jetzt kein riesen Star Wars-Fan wäre, würde ich auch sagen, ja, come on, das ist halt eine schlechte Serie, wieso sollte ich die weitergucken? Die wird halt nur weitergeguckt, weil Star Wars. Das ist momentan der einzige.
Denke ich auch. Naja.
Also wenn du,
wenn du eine
No-Name-Serie von Netflix hättest, wo du kein bisschen involviert drin wärst und auch keine großen Namen oder sonst nichts dafür sprechen würde, würdest du diese Serie bei Netflix abbrechen? Und würdest sagen, ja, wieso sollte ich der denn noch eine Chance geben? Ja, warum?
Ja, wahrscheinlich mag momentan das Konzept von den Charakteren, die wir jetzt schon vorgestellt haben. Nicht alle Charaktere, aber unsere 2, 3 Protagonisten in der Welt von Star Wars. Da sehe ich sehr viel Potenzial. Wenn das jetzt nicht Star Wars wäre, wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich hätte ich die auch abgebrochen dann. Aber wahrscheinlich würde ich die auch nicht so schlimm finden. Oder würden viele die nicht so schlimm finden, wenn es halt kein Star Wars wäre.
Ja, weil halt zu viele Emotionen mit im Spiel sind.
Richtig, richtig. Aber ich meine ganz ehrlich,
also
wer schon vor Teil 7 nicht wusste, dass Disney da ganz, ganz ekelhaft mit super langen Zähnen an Star Wars rangeht, hat auch irgendwie Disney nicht verstanden. Und das ist halt einfach nur, ich möchte eigentlich erst die Serie zu Ende gucken, bevor ich jetzt das Final Statement abgehe, aber ich habe dir ja schon gesagt, mein großes Problem ist, dass diese dritte Folge, jetzt auch nur die dritte Folge, die ersten zwei fand ich ja okay. Okay, nicht gut, nicht schlecht, okay. Die dritte Folge ist so unnötig. Die Vorgeschichte ist einfach, wird uns in den vorherigen 2 Folgen schon 3-mal erklärt. Und wir sehen auch nicht mehr in der dritten Folge. Und wir haben nur 8 Folgen.
Ja.
Weil es mehr macht Disney nicht. Und dann verschwenden wir eine ganze Folge für nichts. Für kein Intel. Nur damit die Leute, die Gespräche nicht zuhören können, verstehen, was hier passiert ist. Ob der jetzt irgendwie die Star Wars Welt zerstört hat für alle, für eh und je, weiß ich nicht. Dafür ist da einfach halt nichts passiert. Wurden ganz viele Andeutungen gemacht, aber muss ja nicht passiert sein. Im Mund war, kannst du immer noch sagen, ja. Nee, das war so ein komischer Hexenhaufen, die haben einfach gar keine Ahnung von der Macht gehabt. Die konnten sie aber irgendwie beeinflussen halbwegs. Aber auch echt schlecht, deswegen sind die auch alle tot. Weiß ich nicht. Also, tot würde ich es nicht nennen, aber die Tatsache, dass Disney seit 10 Jahren keine guten Star Wars-Adaptionen, mit Ausnahmen, rausbringt im Live-Action, ist irgendwie schon peinlich.
Ja, also die Serie.
Naja, wahrscheinlich kannst du es auch nicht allen recht machen, weil
das Problem, was ich habe, ist, also wir haben Acolyte. Acolyte hat meiner Meinung nach 2 Probleme. Zum einen, Disney ist so ein bisschen im Zugzwang, weil deren Serien einfach nicht ankommen. Und gleichzeitig ist Acolyte die Chance gewesen, jetzt in eine neue Zeitperiode zu gehen, wo vorher so gut wie gar nichts gemacht wurde, sich sozusagen nochmal zurückzunehmen, die Kritik der Fans zumindest teilweise anzunehmen und sich zu hinterfragen, okay, sollten wir vielleicht mal umdenken, und wo die Fans von ausgegangen sind, und dann nochmal sozusagen Neustart in Anführungszeichen von The Old Republic aus zu versuchen. Weil keiner sagt denen ja, okay, scheiß Mandalorian wollen wir nicht. Läuft ja für die. Okay, alles da in Ordnung. Da sitzt auch jemand, der sich anscheinend damit gut auskennt und wo den die Fans mögen. Okay, das ist ja ein Selbstläufer. Sie haben selbst unseren süßen kleinen Baby-Yoda reinbekommen, wo wir sehr viel Merchandise mitverkaufen können. Und wir haben auch weibliche Protagonisten drin. Alles ist toll. Eigentlich perfektes Konzept. Läuft für sich hin. Toll. Wir haben mit Andor einen sozusagen komplett anderen Ansatz gefahren, der komplett durch die Decke gelobt wurde. Genau das wollen die Leute. Geile Kulissen, ernsthafte Geschichte, schöne Entschleunigung einer Geschichte, auch wesentlich gekapselter aber in sich.
Darf ich mal kurz da reinhaken? Ja, Andor ist halt die beste Live-Action-Star-Wars-Serie mit Abstand. Aber kann das sein, dass die vielleicht einfach nicht erfolgreich war auf Disney Plus?
Das ist ja meine Frage, ja. Da habe ich ja keine Statistiken zu.
Und sind demnach die Fans, die halt nur Mando schauen und Obi-Wan halt selbst schuld, dass das so scheiße läuft? Aber was heißt selbst schuld? Dass die Leute bei Disney einfach nicht raffen, wie man was vernünftig trackt?
Also, wenn ich eins weiß, dann dass Disney, also sie sind ja nicht dumm. Disney wird ja eine ganze Abteilung um Abteilung.
Da denken wir. Aber ja, wahrscheinlich sind sie es dann doch ein bisschen.
Natürlich. Also Disney ist ja nicht umsonst so groß, wie sie sind. Und ich will jetzt auch nicht sagen, das sind die Intelligenzbestien, die alles. Und wir wissen gar nichts. Ich glaube, da ist so ein Disconnect zwischen Fanbase und was wollen die eigentlich? Wen wollen sie eigentlich ansprechen? Und ich glaube, da ist die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich glaube, ja, Disney denkt sich, ja, die Star Wars-Fans sind zwar ganz nett, die nimmst du mit, aber der große Cash verdienst du halt mit den Kindern, mit dem Merchandise und mit der großen breiten Masse. Und ich sag mal so, Star Wars war ja nicht umsonst damals ein Nerd-Thema, genau wie Star Trek. Das waren halt die Nerds, so die ein bisschen Außenseiter, diese Randgruppe. Da waren halt nicht die beliebten Kids, die mit dem Star Wars-T-Shirt in der Schule waren.
Oh, erinnerst du dich zu Star Wars Teil 7, als auf einmal der ganze Hype anfing und wirklich jeder, von dem du damals auch gedacht hast, was, Helle, du kannst doch kein Star-Wars-Fan. Du bist doch keiner von diesen Star-Wars-Fans. Das ist doch eine elitäre Gruppe.
Auf einmal ist jeder Star-Wars-Fan. Und ich will jetzt gar nicht damit sagen, ich als alter Star-Wars-Fan und diese Normies.
Ja, doch, genau das. Schämt euch.
Ja, das Problem ist, hier haben wir auch genau diesen Vorfall. Wir hatten ja ganz kurz drüber geredet, über diesen Schauspieler, der da sagte, ja, und dann hat Anakin Skywalker den Todesstern hochgejagt. Jeder normale Zuschauer denkt sich, ja, so what? Der hat wahrscheinlich das Interview noch nicht mal gesehen, weil es ihm einfach scheißegal ist. Wer guckt sich ein scheiß Interview von einer Serie an? Wenn du da nicht involviert bist, ist mir da scheißegal. Aber die Star-Wars-Fans, riesiger Aufschrei. Geht ja gar nicht. Kann's ja nicht machen. Was für ein Vollidiot. Der kann sich ja gar nicht mit der Marke identifizieren.
Ja, aber ich weiß auch nicht, was wollen dann die Fans davon haben?
Und das Witzige ist, da bist du ja nicht so drin, aber das ist ja so vergleichbar mit dem Fußball. Dann kommt ein neuer Spieler in den Verein und alle denken sich, der spielt für unser Verein, der blutet unsere Vereinsfarben. Und dann kommt halt irgend so ein Ölscheich an und sagt, ja hier, 300 Millionen und du spielst in Saudi-Arabien. Und er sagt, yo, mach ich. Und dann sagen alle, oh, der Verräter, der hat unseren Verein verraten. Und hier, also, ist halt Business. Der Schauspieler macht das nicht, weil er Star Wars so sehr liebt, der will Geld haben. Es gibt ganz wenig Schauspieler und ganz wenig Regisseure noch da draußen, die so eine große Verbundenheit zu Film und zu irgendwelchen ganz speziellen Drehbüchern haben, dass das für die ein Herzensprojekt ist.
Ja, das also so leider war.
Die meisten Schauspieler machen ja nicht umsonst dann so kleine Kunstfilme, die eh nicht erfolgreich werden. Das sind dann fürs Feuilleton und für irgendwelche Cineasten total toll. Hier, wie ist er jetzt nochmal hier, schwarz-weiß Emma Watson bumst sich da durch die Misere.
Ach so.
Ich komme jetzt nicht auf den Namen.
Poor Things.
Er ist ein kompletter Kritikerliebling, aber glaubst du, da freut sich das Studio? Jetzt haben wir aber hier eine Milliarde Euro Umsatz gemacht mit dem Film. Auf gar keinen Fall. Da machen dann Schauspieler mal so wieder ein bisschen so, weil die selber sich entwickeln wollen, Schauspielern wollen. Aber Star Wars, glaubst du, irgendein Mensch macht ein Star Wars, also, ja, ich habe bei Star Wars mitgespielt. Das ist was man sich in sein LinkedIn-Profil reinmachen kann, damit man größere Jobs bekommt. Aber es gibt doch Es gibt doch kaum noch Schauspieler, die da groß drin involviert sind. Guck dir doch allein mal einen Harrison Ford an, der in den Indiana Jones spielt. Der hat in seinem letzten Indiana Jones auch so ausgesehen, als wenn er dachte, Junge, er löst mich. Ich will nicht mehr hier mitmachen.
Ja, oder in Star Wars.
Ja. Das sind so Leute, extrem, die denken sich, ja, damals war ganz cool, aber lasst mich in Ruhe.
Nee. Der hat auch schon gesagt, er tötet mich in Folge 6 spätestens.
Ja. So, ich meine.
In Folge 5 wollte er sterben. Das, und dann haben einfach.
Die sind halt so erfolgreich. Du hast die anderen Beispiele noch, die dann so richtig ausgebrannt mit leeren Augen auf der Comic-Con sitzen und dann mit irgendwie 50 Euro für ein Autogramm nehmen. Und ich glaube, diese Hardcore-Star Wars-Community nimmt sich viel zu wichtig. Mhm. Gleichzeitig sind die aber auch wichtig, weil.
Also zumindest für Disney.
Disney, vor allem für also das Disney. Ist halt, man kann jetzt sagen, die kleine Mehrheit, die am lautesten schreit, aber die bluten halt wirklich die Basis, ich nenne sie mal die Basis da, die Social Media betreibt, die irgendwelche Cosplays macht, die sich in irgendwelchen komischen Podcasts zusammensetzen, um dann über eine dritte Folge einer unterdurchschnittlichen Star Wars-Serie hier stundenlang reden. Die vergraulst du halt komplett. Und anstatt da so einen guten Mittelweg zu fahren, kennt Disney entweder nur, okay, wir machen so ein Endor. Und vielleicht ist es erfolgreich, vielleicht auch nicht. Ich kenne die Zahlen nicht. Und ansonsten rotzen wir euch aber den uninspiriertesten Scheißdreck davor. Das können halt auch die Schauspieler nicht auffangen. Das Drehbuch ist, also das größte Problem an Acolyte ist das Drehbuch. Das ist einfach schlecht. Hat ein schlechtes Pacing, schlechte Dialoge, schlechtes charakterliches Zusammenspiel. Und gleichzeitig dauert viel zu lange.
Ja, ist sowieso komisch. Wir haben nur 8 Folgen, aber irgendwie habt ihr auch gar nichts an Drive.
Ja, und dann sie zum Schluss wird wieder ja nicht. Zu schnell. Das ist ja das Problem. Sie erzählen in der ganzen Zeit nichts. Wenn wir davon reden, dass ein Andor entschleunigt war, war es ja auch wirklich. Wir hatten eine ganze Folge, wo sie gefühlt in den irischen Bergen sitzen und dann miteinander reden. So. Aber trotzdem war das viel immersiver und man hat viel mehr. Hier haben wir eine ganze Folge, wo sozusagen der Rückblick nochmal zusammengefasst wird, aber es gibt mir nichts Neues dazu. Nichts. Nee. Das ist unfassbar.
Nee, vor allem, das wäre ja auch eine Folge, wo du wenigstens eine Nachricht, eine Information mit reinpacken könntest, aber für unsere ganze Geschichte ist da wirklich nichts passiert, weil es schon 3-mal angedeutet wurde oder angesprochen wurde. Und das ist halt einfach genau das ganz komisch. Ja, egal. Egal, wir warten noch die nächsten Folgen ab. Ich freue mich schon auf den Rant zu der Laserpeitsche.
Hast du eigentlich mitbekommen mit dem dicken Jedi?
Mit dem dicken Jedi?
Ja, irgendwo.
Jetzt ist er auch noch. Jetzt,
ja, im Grunde. Ja, ja, okay. Die Leute, die ja immer schreien, ist zu Vogue. Es gab ja jetzt ja schon, ja, okay, die hat keinen Vater, ne? Vogue, jetzt werden die Männer rausrationalisiert und da gibt es viel zu viel Frauen. Und jetzt ist ja auch noch, ein dicker Jedi. Irgendwo im Hintergrund oder bei dem Rad ist irgendwie ein dicker, schwerfälliger Jedi. Und dann gibt es natürlich die einen Leute, ich habe irgendeinen Google-Kommentar geredet, da ging es darum, und dann hat er verteidigt mit der Jedi-Orden, befindet sich in der Zeit der Serie in einer langen Phase des Friedens und wenden. Und der ist halt.
Ich sehe es gerade, dass dieser Typ, der hat so ein paar Gesprächsrollen. Also erstmal, der arme Schauspieler, ganz ehrlich. Ja. Aber. Ist doch. Ey, ohne Scheiß. Dann müsste man Star Wars The Old Republic, ne? Falls du dich erinnerst, MMORPG von BioWare, glaube ich. Da hast du die vierte Körpergröße.
Ich bin als dicker Sith-Lord durch die Gegend gerannt. Da kannst du aber mal von ausgehen.
Ja, ehrlich. Meinst du, gab's da auch irgendwie so ein Rant drum? Ab jetzt ist doch eigentlich nur noch meckern wollen.
Ja, genau. Und jetzt suchen die sich wirklich den unnötigsten Kack. Also, wenn da jemand reinschreiben würde. Google-Bewertung, 2 Sterne, Drehbuch, Dialoge, funktioniert alles für mich nicht, ist bis jetzt super enttäuschend, 2 Sterne, Punkt. Würde ich so akzeptieren, würde ich sagen, Junge, vollkommen richtig. Aber dann gibt's Leute, die sich da rausholen, ja, das ist Vogue und dicker Jedi, wo sind wir denn hier angekommen? Und ich denke, Junge, haben die zu lange den Kopf an die Herdplatte gehalten oder was ist jetzt mittlerweile hier los? Also das kann doch nicht mehr, also der Diskurs um Star Wars ist eigentlich nur noch so eine durch so einen toxischen Moloch musst du da durch, bis du mal irgendwo Leute siehst, die wirklich versuchen, ich meine noch nicht mal objektiv, aber subjektiv ihre Meinung gut zu begründen. Das ist es ja.
Ja, das ist ekelhaft, weil ich würde mich gerne als Star Wars-Fan bezeichnen, aber die Leute, die mit mir Star Wars-Fans sind irgendwie eine Bubble, die schon
Das geht mir mit diesen ganzen.
Ich schäme mich dafür, mich Star Wars-Fan zu bezeichnen. Wegen solchen Leuten. Ja, ach, und
da gibt's auch so Leute, die schreiben absoluten Bullshit. Jack Wiles, ja, ein Stern, erster Satz, schlechte Star Wars-Adaption aller Zeiten und schreibt und hat dann die Audacity, zum zweiten Satz zu schreiben, angesichts der wirklich guten Serien wie Mandalorian, Andor, okay, und dann kommt's, Kenobi und Boba Fett. Da weißt du doch schon, der Typ, der ist nur, der hat wahrscheinlich die Serien gar nicht gesehen, ja? Er hat die wahrscheinlich einfach nicht gesehen, weil Kenobi und Boba Fett in einem Wort unter gute Serien wie Mandalorian und Andor auf einer Stufe zu sagen, ist einfach eine Frechheit.
Du darfst ja gerne Boba Fett und Kenobi schlecht gut finden.
Ja, ich meine, die Serie hat die gleichen Schwächen.
Ja, eben, genau das.
Also ich verstehe nicht, wieso der Aufschrei beim, zum Beispiel bei einem, also wahrscheinlich, weil Ewan McGregor da war. Das ist der einzige Vorteil, der Obi-Wan hatte.
Ja, aber die haben es ja auch den nicht gut geschrieben.
Ja.
Also Ewan McGregor über allen Zweifel haben.
Ich meine, da hätte man den gleichen Shit-Movie jetzt hier bei den Kommentaren machen können. Auch bei Obi-Wan damals schon.
Genau. Ja, du musst richtig. Ich habe immer noch Hoffnung, dass irgendwann mal irgendwie Leute auf YouTube oder so aktiv wären, so ein bisschen ihre Blender Pro Skills auspacken, jede Folge einfach noch ein bisschen umschneiden, leer komplett rausschmeißen, der Charakter ist so unnötig. Und dann die nochmal richtig gut zusammenschneiden, weil diese Inquisitoren, die Jedis sammeln, ist halt eine mega geile Prämisse. Warum man daraus nichts macht,
im Grunde kommen wir da ja auch, also im Grunde haben wir das ja als Star Wars-Fans eigentlich akzeptiert. Ja, da fliegen Jedis rum und die testen Kinder und nehmen die dann mit. Aber genau. Dann eigentlich
mal könnte man auch
ja einfach mal dazu hinterfragen und zu sagen, ja, okay, da laufen irgendeinen Orden, nimmt da einfach irgendwelche Kinder mit von einem Planeten, ohne die Einwilligung der Eltern eigentlich. So, wenn das Kind sagt, was ja gar nicht mündungsfähig ist, ja, gut Deutsch zu sagen, dann sagt, ja, ich finde das eigentlich ganz geil, Jedi zu sein. Ciao, Mom und Dad. Einfach mal zu hinterfragen,
Potenzial. Genau, da war ja Potenzial. Aber am Ende wird
es dann rauskommen, ja, die Jedis, die waren es nicht und die sind die allerbesten und geilsten und die alles andere ist böse.
Also meine Vermutung ist, dass beide so ein bisschen schuld sind. Weißt du, dass so, ja, die Jedis waren es nicht, aber irgendwie waren sie es doch. Das ist so meine Vermutung. Ich sag ja, irgendwie, das Feuer wird gelegt von der Schwester, die der Dingensorden sagt sich, die Jedis sind schuld. Weil die irgendwie gerade da waren.
Die Jedis denken, keine Ahnung, Scheiße, da brennt, wir müssen
Scheiße, helfen. Da brennt. Und dann bringen die alle oben aus Versehen.
Ja. Dann kommt die Hysterische und sagt, ich mach dich fertig, ich mach dich Krankenhaus, genau. Und dann geht los.
Genau das. Immerhin. Aber ich wette, dafür geht eine ganze Folge bald wieder drauf.
Ja, genau. Aber was ich schon mal sagen kann, ich find's, du hast ja schon viel vorher gecallt für dein Star Wars Bingo, aber Rebecca. Wie hieß sie? Ja. Nee, hier. Moss. Carrie Ann Moss. Da Carrie so Ann zu Moss, präsentieren und die dann sozusagen so schnell auszusortieren, weiß ich auch nicht.
Das ist halt war
so
ein klar, dass
ja, aber come on, das ist halt so schlecht. Das ist halt so cheapes Marketing. Es ist doch klar, das ist doch allein schon Angriffsfläche für jeden Kritiker, dazu sagen, ja, der bekannteste Charakter ist dann weg. So.
Das machen aber Serien häufig. Das ist
nicht ja, aber selten. Das kann ich ja trotzdem anprangern, weil das ist ein reiner Marketing-Wäsch. Da ist gar nichts an Kreativität reingeflossen in Schwelle. Die dachten sich, okay, wir zeigen einfach alles mit ihr und dann also weg. Wow.
Ja.
Dann habt doch die Eier in der Hose und auch im Trailer direkt zu zeigen, was passiert.
Ich frag mich auch, stell dir mal vor, also wir wissen von Leuten, dass die vierte Folge jetzt keine Bäume ausrechnen wird. Aber die fünfte bis achte, die sind ja noch nicht an den Kritikern gegeben worden, die jetzt einen Screener bekommen haben. Aber stell mal vor, das sind jetzt wirklich mit Abstand, wären es die besten Folgen, die wir je uns das daraus gesehen haben. Ja, wie reagieren dann jetzt die Leute auf Ich würde gerne haben, dass das so ist, aber das wird wahrscheinlich
nicht passieren. Das wird halt niemals passieren.
Nein.
Das wäre eine ganz komische Anomalie. Aber die Frage ist dann auch, wie bewertet man das? Also wenn du vier geniale Folgen hast und vier richtig scheiß Folgen, sagt man dann, ist so mittel?
Richtig oder sagt scheiß, man,
dann kann, schwierig, dann, aber dann könnte ich sagen, ja, okay, Star-Wars-Fans, guckt, quält euch die ersten vier, die letzten vier, aber zu allen anderen, die keine Star-Wars-Fans, würde ich trotzdem sagen, ja, guckt euch die Serie nicht an. Das ist ja genau das, was ich immer gesagt habe. Man kann nicht sagen, ja, die ersten vier Folgen sind scheiße, aber dann wird gut. Ja, dann macht doch alles gut. So. Ja, eben.
Aber da habe ich gleich auch noch ein Beispiel für.
Gut, Star Wars Acolyte, schon wieder viel zu lange drüber geredet, obwohl ich eigentlich nur eine Folge geedit habe im Grunde. Ja, aktuell, wenn ihr nicht gerade Hardcore-Star Wars-Fan seid, müsst ihr nicht gucken. Ansonsten mal gucken, was da noch kommt.
Wir müssen aber auch ein bisschen den Diskurs mitnehmen. Weißt du?
Für die Klicks.
Für die Klicks. Ja. Ein bisschen den Diskurs mitnehmen. Wie gesagt,
ich will immer noch mal mit dir alle Star Wars-Sachen durchgucken.
Mach ich wohl gern mit.
Gehen wir alles durch und dann machen wir zu jeder Sache einen Podcast.
Chronologisch. Chronologisch? Okay, sehr cool. Was ich mich auch frage, ist, ob.
Aber wie es dann wird, einfach. Wir fangen richtig stark an und wird es einfach immer schlechter.
Also in der Erscheinungsform das oder.
Dann müssen wir mal gucken,
ob wir. Fangen halt mit Acolyte an und dann gehen wir von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr.
Ja, das ist die Frage, wie wir es machen. Also ich will ja jetzt nicht so einen 5-Minuten-Harry-Podcast draus machen. Also ich werde schon ein bisschen rein recherchieren in die Sachen. Aber so viel Zeit kann ich da gar nicht reinstecken, dass ich jetzt jeden Charakter und sein Lichtschwert und sein Lichtschwert schafft und seinen Umhang analysiere. Aber ich glaube, das kann ganz cool werden, weil mittlerweile haben wir ja so viel Stuff. Also wenn wir auch noch die Animationsserie mit reinnehmen.
Ja.
Ja, mal gucken.
Wird cool. Clone Wars in der richtigen Reihenfolge gucken.
Dann müssen wir bloß gucken, dann machen wir aber jede Staffel eine Folge, oder?
Bei Clone Wars, ja,
komm mal. Ja, ja, sonst. Ja, ja, jeden Monat eine Folge und dann, ja, ja, ich muss mal eben 8 Staffeln Clone Wars gucken.
Viel Erfolg, ja, ja.
Gut, ja, dann, hier siehst du live hinter den Kulissen, hört sich gut an.
Hätte ich auch wohl Bock drauf, weil, wie gesagt, auch wenn die Serien immer schlechter werden, Star Wars ist doch immer noch mein Lieblingsfilm-Franchise. Da kann, ich weiß nicht, was
ist das so?
Franchise. Ja, kenne ich so viele andere.
Wenn ich jetzt sage, okay, Indiana Jones ist so klein, aber Herr der Ringe, also Herr der Ringe und Star Wars und Star Trek sind ja so die drei großen, würde ich sagen.
Ja, aber selbst wenn, ich würde immer Star Wars vor Herr der Ringe packen. Also, jetzt sagen wir mal, die Filme
sind. Ich finde auch Star Wars interessanter, weil Herr der Ringe ist halt so, leider durch Tolkien, ich meine, er hat es ja auch teilweise mit erfunden, dieses High Fantasy, wo wir eigentlich halt so mit überspült wurden. Es gibt so viel High Fantasy.
Wir sind WoW-Spieler. Wir sind sowieso den ganzen Tag vollgeschissen mit denen.
Ja, okay, man muss auch dazu sagen, eigentlich nicht so viel, aber literarisch wurde ich so vollgemüllt mit High Fantasy in meiner Jugend. Ja. Dass ich das nicht mehr an der abhaben kann. Aber Star Wars, also Science Fiction, ist für mich eher so immer so was Ernstes gewesen. So Three-Body-Problem oder
Ja gut, das ist ja Star Wars eigentlich voll nicht, aber
ja, genau, das ist ja eher Science Fantasy. Ist ja genau dieser Zwischenschritt.
Ja, aber Star Wars hört sich für mich so ein bisschen an, als wenn ich da mehr Potenzial habe, viel, viel abgedrehter noch werden zu können. Als so
ja, mal gucken. Bald kommt ja Avatar. Vielleicht wird Avatar ist kurz. Also Avatar hier, der Herr der Elemente. Kommt ja auch ganz viel Neues.
Ja, das stimmt. Da habe ich vor kurzem noch darüber nachgedacht. Die Filme sollen ja Animationsfilme kommen.
Ja, genau. Also, das könnte. Also, sie sind zumindest für mich auf einer Stufe, was die Genialität der Grundserie oder des Fundaments angeht.
Okay. Apropos, mal ganz schnell weitermachen mit Star Wars. Genau. Du hast ja gerade gesagt. Ich bin doch ehrlich, die ersten paar Folgen an, muss ich da durchzuquälen, um dann irgendwie später gute Folgen zu kriegen. The Bad Batch, kommen wir dazu. Hatte ja vor ein paar Monaten kam die letzte Staffel raus. Ja, die letzte Staffel, The Bad Batch, hat demnach 3 Staffeln und die ist abgeschlossen.
Ja, du hattest, glaube ich, auch schon mal einen Podcast über die erste und die zweite oder nur die erste?
Ich weiß die ersten paar Folgen hatte ich schon drüber gesprochen.
Ah, okay.
Und die erste und zweite. Und beim ersten habe ich gesagt, ja, ist halt so was, was ich mir als Kind immer gewünscht hätte, mit so einem Sondereinsatzkommando und du kriegst dann immer so Case of the Week, dass die irgendwie so krasse Einsätze haben, wo die dann durchstealthen müssen und jeder kann irgendwas besonders, der eine gut mit Technik, der eine Explosionsexperte und ist stark, der andere ist halt einfach John Rambo. Und okay. Dann gibt es noch einen Scharfschützen und jemand, der noch so ein Technikfritze ist, der so einen Droiden ersetzt. Cool. Weißt du, wo jeder seinen Job hat, tolle Sache, tolle Idee. Ist aber eher was für Kids.
Okay, aber zeitliche Einordnung für die Star Wars-Fans jetzt, ich muss ja mal gucken, wo das ungefähr spielt, aber wir verfolgen ja so eine Gruppe halt Klone um die Zeit von Teil 3, ne?
Ja, die erste Folge ist die Order
66? 66?
Ja. Genau.
Und du nennst dich Star Wars. Nein, Spaß.
Und weil die halt so besondere Klone sind, die irgendwie ganz besondere Ausbildung und ganz besondere Gene haben, funktioniert bei denen der Inhibitor-Chip nicht. Also in Clone Wars kriegen wir ja mit, dass die Klone nicht irgendwie darauf gedrillt sind, sondern dass die tatsächlich einen Chip im Kopf haben, wo die dann die Seiten wechseln. Mehr oder weniger. Und bei denen funktioniert der Inhibitor-Chip nicht, außer bei einem, der Scharfschütze, der Shady-Scharfschütze. Und demnach splittet sich die Gruppe 4 gegen 1. Der eine hat aber das ganze Imperium auf seiner Seite, während die 4 halt mehr oder weniger jetzt Rebellen sind und so kleine Aufgaben kriegen. Und weil es halt ein Star Wars für Kids ist, muss halt noch ein kleiner Charakter vorkommen. Ist auch ein Klon, ein ganz besonderer Klon. Vor allem ist er erstmal weiblich, was für Klone in einem Star Wars-Universum schon.
Vogue.
Ja, Vogue, genau.
Wieso kein Mann?
Unsere 4 Väter müssen sich um die kümmern und du hast da Potenzial, so eine Geschichte dazu erzählen. Aber größtenteils funktionieren die Folgen halt immer. Die 4 Dudes haben krasse Action. Omega, so heißt der Klon, soll irgendwie zurückbleiben, aber weil sie halt auch irgendwie noch diese Gene hat, will sie auch mithelfen, bringt sich selbst in Gefahr, daraufhin werden unsere Soldaten in Gefahr, kommen unsere Soldaten in Gefahr, dann hat sie eine super Idee, die wird dann ausgeführt, weil die Klone sich auch sagen, ja, super Idee, und dann ist der Tag gerettet. Und so funktionieren wirklich die ersten 2 Staffeln mehr oder weniger. Die 2. Staffel macht dann die Stakes weitaus höher, also alles so wie die erste, nur halt die Stakes werden schön hochgesetzt und wir haben auch jetzt ein bisschen mehr was passiert. Und die 3. Staffel, die jetzt angelaufen ist, hat insane Ideen und macht so ein paar Fehler wieder wett, die das Star Wars-Universum halt, oder so ein paar Lücken machen die dicht im Star Wars-Universum. Ist so richtig schön. Also, richtig schön wird der, ja, was?
Ich wollte bloß sagen, also während die ersten beiden Staffeln eher noch so ein bisschen gekapselt sind in sich als Serie, so ein bisschen losgelöst,
ja,
spielt schon in dem Szenario, also in der Zeit, ja, aber so ein bisschen losgelöst ist die 3. Staffel schon mehr auch Storytelling für die Welt an sich, also die große Welt.
Ja, die 2. auch schon, weil du kriegst halt so mit, was mit den Klonen passiert. Ne, und,
okay.
Und was das Imperium mit den Klonen macht, weil hier das Imperium verwendet die Klone noch weiter, aber setzt sie langsam aus. Also, die wollen halt Menschensoldaten haben. Und da kriegst du so ein bisschen mit, dann kriegst du so mit, was sich so im Untergrund tut. Unsere Klone aus Clone Wars kriegen noch manchmal Auftritte. Ja, Midi-Chlorianer werden noch mal erklärt. Ganz interessant. Und ich sag mal so, es gibt einen imperialen Wissenschaftler, der das Projekt Nekromant plant.
Was das nur sein
was
könnte,
das
wo das nur hinführt.
Und dafür dieser Wissenschaftler braucht halt unsere weibliche Protagonistin, unser besonderer Klon, weil sie hat einen hohen M-Wert. Wo also. Damit wohl hingehen könnte. Ein Klon, der ein M-Wert impliziert wurde. Das ist spannend.
Aber schon so ein bisschen in Richtung Mandalorian ist ja auch, böser Wissenschaftler braucht.
Ja, so ein bisschen, genau. Ja?
Okay, okay. Ja. Aber,
aber es ist faszinierend, wie wir so eine Folge in der 3. und 2. Staffel fängst auf einmal an, wie so eine Folge haben, die so, haha, Monster und Wesen, Star Wars Wesen, die krass sind und ein bisschen Rampage machen. Und dann kriegst du eine Folge, die halt extrem deep ist, wo wirklich nicht viel passiert, außer dass jemand auf dem Schneeplaneten, im Eisgefängnis irgendwie so was ist und seine gesamte Loyalität hinterfragt. Und okay, mehr hast du nicht. Das ist, es ist faszinierend, wie du die zwei Folgen nebeneinander packst, weil die eine ist so komplett an Kinder gerichtet und die andere halt überhaupt. Aber die andere ist halt insane erdacht. Weißt du, da geht's halt um, ja, nimm mich nicht vorweg, wenn wir das irgendwann mal machen und wir zu Bad Batch kommen, kannst du ja selbst mal erfahren. Also man muss sich ja, man muss so ein bisschen da durch so einige Folgen. Aber Schauwerte haben die immer. Die schauen auch echt gut teilweise aus. Der Sound ist genial und der Score ist geil.
Hört sich sehr gut an.
The Bad Batch wird mit jeder Staffel besser. Und mit der
aber du würdest schon sagen, das ist eine Star Wars-Liebhaber-Serie. Das ist jetzt nicht was,
Wo du jetzt, wenn du das Star Wars-Universum nicht kennst und denkst, du guckst nur das, herzlichen Glückwunsch, verstehst halt wahrscheinlich gar nicht.
Okay.
Das ist, du weißt, dass das sind super Einheiten, die alle den gleichen Synchronsprecher und das
haben echt die eigentlich, witzig. Das hat mich immer interessiert, haben die auch immer so eine Erzählstimme, die nochmal zusammenfasst, wo wir gerade eigentlich sind und warum gerade was passiert? Weil das fand ich eigentlich, deswegen fand ich Clone Wars als Kinderserie so interessant, um vielleicht junge Star Wars Fans an Star Wars ranzuführen. Weil du hast ja am Anfang immer dieses, ja, unsere Helden sind hier auf dem und dem Planeten und jetzt kämpfen sie gerade und hier ist diplomatische Sachen und deswegen ist Yoda angereist. Die fassen ja immer noch mal zusammen, um dich so in dieses Szenario einzuführen,
damit ja, genau,
du halt nicht lesen musst.
Aber du hast hier eine, also die sind mehr oder weniger eine zusammenhängende Geschichte, die darum geht, dass halt unsere Klone nicht vom Imperium entdeckt werden mit ihren besonderen Klonen. Das ist so, was passiert. Und dafür müssen die, in der ersten Staffel haben die so einen Auftraggeber, für die Mission erfüllen müssen, damit die ihre Spesen bezahlen können.
Okay.
Deswegen ist die erste Staffel mehr oder weniger nur so ein bisschen Case of the Week und nicht so krass. Außerdem, wenn du halt 15 bist und du siehst halt John Rambo, der halt literally gar keine Tiefe als Charakter hat, außer dass er irgendwie ein Klon ist, der 20 auf Initiative hat, und sonst nichts hat. Außer, dass er lange Haare hat und aussieht wirklich wie fucking John Rambo. Der ist halt der Anführer der Gruppe, weil er halt John Rambo ist. Also, ist ganz komisch. Das ist ein bisschen seltsam. Aber es funktioniert. Die letzte Staffel macht er schön rund und schließt die ganze Serie schön ab. Deswegen, ja,
sehr schön.
Deswegen von einer soliden Kinderserie zu einer bisschen besseren Kinderserie zu einer guten Kinderserie. Erwachsenen Themen.
Also Star Wars The Bad
und
Batch.
Auch konsequent.
Bei Disney Plus 3 Staffeln lang. Wie lange dauert eine Folge ungefähr? Ist das so ein 20 oder so ein
Minuten.
40 Minuten? Okay, 20
Minuten. 20, 25 Minuten. Ich glaube, die erste Folge ist ein bisschen länger, aber der Rest ist so 20, 25 Minuten. Irgendwie sowas. Und dann Star Wars. Wir müssen immer noch Star Wars abschließen. Dann habe ich mir Star Wars Geschichten des Imperiums angeschaut. Habe ich gestern ganz kurz mit dir drüber gesprochen.
Yes.
Hat genau dasselbe Problem. Wir haben eine Staffel, in der Staffel insgesamt 6 Folgen. Und die ersten 3 Folgen gehen über einen Charakter aus vom Imperium und die zweiten 3 auch. In den ersten 3 geht es um Morgan Elsbeth. Kriegst du so ein bisschen Vorgeschichte mit, dann wie die auf diesen komischen Planeten gekommen ist, den wir in Mandalorian kennenlernen und dann wie sie mit dem Imperium verbündelt ist. Die ersten 3 nicht so krass. General Grievous kriegt nochmal einen Auftritt, ganz cool eigentlich, aber nur ein kurzer Auftritt. Zeigt halt, wie gefährlich der eigentlich ist. Aber die danach, die 3, da geht es nämlich darum, dass der Jedi-Orden gefallen ist, ne? Nach Teil 3 der Jedi-Orden gefallen ist und jetzt das Imperium Inquisitoren haben möchte. Geht halt um eine Jedi, also ein Charakter in Clone Wars mal vorkam, die jetzt zum Inquisitor wurde. Und von der kriegen wir gefühlt die ganze Lebensspanne mit. Aber das einzige Problem, was er hat, ist, in der letzten Folge ist dieser Charakter schon relativ alt und der Charakter, der auch noch wichtig ist, ist genau gleich alt geblieben. Ein bisschen seltsam. Aber kann ich ab. Diese letzten drei Folgen, die so ein bisschen kleine Geschichten im Star Wars-Universum sind, ist der Hammer. Also wirklich, die ist konsequent, die ist irgendwie, ich weiß nicht, wie kindgerecht die alle sind, weil das sind so Themen, die ich als Kind nicht unbedingt ab 12 würde ich sagen, okay, ab 6 ist vielleicht ein bisschen jung. Wenn du mal Zeit hast, guck dir die drei letzten Folgen an von Geschichten des Imperiums, weil das ne, also die ist nicht so böse, wie man denkt, aber schon böse. Schon, geht halt ums Imperium. Und ist wahrscheinlich somit das Beste, was ich dieses Jahr von Star Wars gesehen habe. Aber wie viel?
Ja.
Wie viel war es denn bis dahin? Aber ja, lohnt sich. Die drei Folgen. Dauert auch jede Folge nur 20 Minuten. Auch toller Score, weil irgendwie considered. Sound geil. Und das Konzept von der Geschichte ist toll. Ja.
Das ist sehr cool.
Tales of the Jedi. Geschichten des Imperiums. Jetzt.
Ja, also haben sie auch weitergeführt. Jetzt können sie aber immer weitermachen. Star Wars Geschichten der Wookiee.
Ja, oder machen einen zweiten Teil von Geschichten der Jedi. Oder man macht Geschichten der Rebellion. Maybe. Man kann auch
Geschichten des machen. Widerstands.
Geschichten des Widerstands. Geschichten der Ersten Ordnung. Und das sind dann so Slapstick-Stories.
Ja. Oder eine 15-minütige Hitler-Rede.
Gott.
Gut.
Ah, ich hab da mal was umgeschnitten. Ja. Oh Gott. Ja, also da ist Potenzial und wenn die eine zweite Staffel davon machen, weil du kannst ja immer so kurze Geschichten schreiben, kannst die Geschichte ja starten mit einem Charakter, der vorgestellt wird und dann lässt sie enden mit einem Charakter, der halt stirbt, aus Versehen. Ich meine so, den Captain Phasma mal ein bisschen mehr zu beleuchten, wäre vielleicht mal spannend, nachdem das einer der meist erwartetsten Charaktere war. First Order, ne? Hier. Das ist dieser Chroma-Sturmtruppler.
Ja.
Aber du müsst ihr wissen. Vielleicht hat aber auch Dave Filoni keinen Bock darauf, weil das war auch wieder von Dave Filoni. Und wenn der die nicht beschreiben möchte, dann Pech.
Er macht, worauf er Bock hat. Gut?
Ja.
Sehr schön. Dann sind wir durch, oder?
Naja, ich kann theoretisch noch zwei Sachen gerne mal ganz schnell ansprechen.
Noch
ich guck
mehr
ich gucke momentan eine Serie, die heißt Yoko Anwar's Nightmare and Daydreams auf Netflix. Wenn ich nicht weiß, wer Yoko Anwar ist, halb so wild, ich auch nicht. Aber der Kerl ist der Regisseur gewesen von Satan's Slaves und Satan's Slaves 2.
Ja, okay. Ja, du hast mein Interesse. Genau.
Der hat jetzt eine Serie gemacht, in dem der jede Folge so eine Serienanthologie, kleine Horrorgeschichte macht, die aber so kosmischen Horror betrifft. Natürlich mit den, also da ist schon Geld drin, aber nicht so viel. Ne? Indonesische Horrorserie ist so ein bisschen cheesy teilweise, dass ihr denkst, okay, aber der hat ein paar richtig gute Ideen.
Okay, bist du also schon die erste, durch?
Nee, ich bin bei der fünften Folge, glaube ich. Vierte oder fünfte Folge. Die erste Folge ist halt mit bis jetzt die beste gewesen. Würde ich auch so machen. Die anderen Folgen, die referenzieren sich immer so ein bisschen. So die großen Momente, die werden immer wieder angesprochen von der Serie. Aber es könnte auch daran liegen, dass sie einfach nicht so viel Geld hatte und einfach die Sachen wiederverwenden. Ist auch möglich. Aber die erste Folge, guck dir mal nur die erste Folge an, die dauert eine Stunde.
Okay.
Am Anfang ist die hochdramatisch und dann nachher hast du so einen okkulten Horrorstreifen. Ist wirklich gut. Es hat Spaß gemacht. Ist jetzt nicht so auf so ein Level wie so ein Satan Slaves, der so auch so extrem Spaß macht, aber die funktioniert an sich sehr gut. Spielt alles in Indonesien. Hat ein paar, wie gesagt, ein paar sehr gute Folgen.
Ja, muss ich mir auf jeden Fall anhören, angucken.
Ja. Macht bis jetzt sehr Spaß auf dem Low-Budget-Bereich. Also wenn man den so nennen möchte, weil ich glaube nicht, dass der so Low-Budget ist, aber geringeres Budget als so große, als so ein Kenobi oder so, auf jeden Fall. So, dann habe ich noch einen Netflix-Film gesehen. Und zwar Im Wasser der Seine. Scientology, keine Ahnung, ich weiß nicht, kann kein Französisch. Das ist dieser High-Horror-Film von Netflix.
Ah, ja, da habe ich auch schon von gehört. Okay.
Der war so dumm. Also wirklich. der ist am Anfang so boring. Da passiert so wenig Interessantes. Dann geht es um so eine. Also erstmal geht es um so Forscher, die Haie untersuchen, aber durch den Klimawandel mutieren kleine Haie zu großen Haien. Und komischen Süßwasserhaien und die schwimmen dann halt in den Fluss da in Paris rum. Also mehr oder weniger hat dieser Hai, den die unsere Forscherin ist irgendwo im Pazifik. Da gab es einen Unfall mit einem Hai. Und jetzt folgt mehr oder weniger der Hai sie. Wissen aber nicht, warum er ihr folgt. Wird auch nicht aufgeklärt, just saying. Auf jeden Fall kommt der Hai in den Fluss rein in Paris. Und ich versuche halt. Sein so wenig zu sagen wie möglich, weil ich habe keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Scheiß Fluss. in dem Fluss mutiert der Hai auf jeden Fall, werden halt ganz viele Haie, nicht mehr nur einer, sondern schon ein paar mehr. In Paris soll ein Triathlon stattfinden und Triathlon mit Schwimmen, ne? Blöd, soll im Fluss passieren. Mhm. Blöd, dass da ein Hai rumschwimmt. Dann gibt's da so eine Öko-Gruppe, die den wieder aufgespürt hat, den Hai. Die versuchen den natürlich zu retten und in den Ozean wieder zu bringen. Versagen aber. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie das erste Mal versagen, beginnt halt wirklich der Film davor. Also wirklich. Ich weiß nicht, ob der jetzt 90 Minuten oder so gedauert hat. Ich weiß, ich kam mir lang vor. Du guckst auf jeden Fall die erste Zeit wirklich langweiligen Scheiß. Da passiert wenig. Du siehst die ganze Zeit Alien-like, wie die so in Gerät haben und dann macht's beep, beep, beep. Oh mein Gott, der Hai muss hier in der Nähe sein, aber die sind halt am Fluss und nicht im Fluss. Und du denkst dir so, ja, was soll da passieren? Springt der jetzt raus oder was? Da passiert halt nichts. Und irgendwann an der Mitte des Films, vielleicht ein bisschen weiter, beginnt's dann. Dann wird der so klamaukig. Weil dann ist das nicht mehr nur ein Hai, sondern mehrere Haie. Geht richtig Rampage, 1000 Teenies sterben. Dann wird der richtig groß, dann kommt das Militär. Und ich sag mal, meine Lieblingsszene, und ich spoiler jetzt den Film. Sorry, wer den noch sehen möchte, der sollte jetzt weiterschalten. Meine liebste Szene ist, der fängt mehr oder weniger kurz den Anfang, ne? Foreshadowing. Wir haben ja eine Panzer oder Sprenggranate aus dem Fluss gezogen. Kennst ja diese Metall-Magnet-Angler.
Ja.
Ja. Also, das ist die erste Szene und dann kommt halt die Polizei, um unseren Polizisten als Art Protagonisten vorzustellen. Natürlich werden diese Granaten noch gezeigt, denn anscheinend ist nicht nur eine Granate in dem Fluss drin oder mal vereinzelt ein paar Sprengsätze, die halt unscharf sind, sondern der ganze Fluss ist voll mit Bomben. Denn natürlich, alles geht schief, der Hai, großer Hai, super smart auch, Militär trifft an, auf so Booten, und schießen wie Bescheuerte, wirklich 3 Minuten schießen die ins Wasser. Einfach mit normalen Kaliber, ne?
Okay, ja.
Und dann versucht natürlich der Hai, du siehst dann so Szenen, wie der Hai so von links nach rechts schwimmt, überall gehen Schüsse rein und sind halt zwei Schiffe mit 1000 Leuten drauf, die da ins Wasser reinschießen. Und beim Reinschießen wird eine Granate auf, oder eine so eine Sprengkopf aufgewirbelt. Und dieser Sprengkopf, gibt's nicht nur einen, sondern anscheinend gibt's tausende von Sprengköpfen und sprengen alles. Also ich sag jetzt, du denkst jetzt so, ja, wie alles, das ist ja nur im Wasser. Nee, die sprengen alles. Jede Brücke, die über den Fluss geht, wirklich, du guckst da und denkst dir so, was zur Hölle passiert gerade? Ich dachte, ich gucke einen High-Horror-Film. Und
also das ist wirklich ein großes Sicherheitsrisiko.
Ja, alles fliegt in die Luft. Alles. Jede Brücke ist hin. So, und wegen, weil das Wasser natürlich so erhöht und alle Dämme eingebrochen sind, ist jetzt Paris komplett unter Wasser.
Und voller Haie.
Ja, zu dem Zeitpunkt gibt es anscheinend nur noch einen Hai.
Also,
Das ist ja wirklich die letzte Szene. Unsere Protagonisten so haben gerade einen Sprengkörper überlebt, retten sich auf so eine Telefonzelle, die halt jetzt auch, also die so halb unter Wasser noch ist. Ne? Sie können auch da mehr oder weniger wie die Tür in Titanic, können sie dabei drauf retten und dann siehst du halt so, wie die Kamera wegfährt und überall schwimmen Haie und du denkst, und Paris komplett unter Wasser und du denkst dir nur so, was gucke ich gerade? Das ist so toll. Also, wenn du den Film gucken möchtest, guck dir nur das Ende an, das ist nämlich so strunzendumm. So strunzendumm. Es gibt unter Notre Dame, weil da die Katakomben sind mit Wasser gefüllt, coole Prämisse, wird nichts rausgemacht. Unter Notre Dame ist halt irgendwie so ein 30 Meter tiefes Wasserbecken, wo die ganzen kleinen Haie drin sind. Da gibt's einen Shot, wo die nach oben gucken in so einem roten Licht und da schwimmen tausende von Haie. Das ist ein cooler Shot. Es gibt ein paar coole Shots. Ja. Es gibt zwei coole Shots. Aber sonst lohnt sich der Film nicht. Wie gesagt, guck dir die Highlights an, die sind irgendwann mitten in der Mitte, wo die irgendwie so ein Untergrund gedöhnt sind und den Hai anlocken wollen. Und den Schluss. Also der Schluss ist wirklich Highlight, weil er so strunzendumm ist. Also ihr habt noch nie so einen dämlichen Film gesehen, aber das ist wirklich witzig.
Das Witzige ist ja, das ist der Regisseur Xavier Gant, der ja, hat auch Farang gemacht und Farang, das ist auch der gleiche Hauptdarsteller.
Genau, das ist unser Polizist. Aber man muss dazu sagen, der Hai, ne, der teilweise nicht so.
Ja, also normalerweise würde man ja sagen, okay, ist so ein typischer Trash-Film, like Two-Headed Shark oder Sharknado, aber ich glaube, der wird sich wahrscheinlich sehr ernst nehmen, oder? Der wird jetzt nicht darauf pochen, dass er ein Trash-Film ist.
Also am Anfang ja, aber zum Schluss kann ich dir nicht mehr sagen, ob der sich halbwegs noch ernst genommen hat.
Okay.
Weil da passiert einfach so viel gleichzeitig, was einfach so bescheuert ist. Also, guck dir wirklich einfach nur mal das Ende an. Weil du stehst da und denkst dir nur so, was zur Hölle? Okay. Ja, das ist so mein Highlight heute Morgen.
Und selbst hier, Paul Platter schreibt, kompletter Schwachsinn. Von der unlogischen Evolutionsentwicklung, dem Einbeziehen sämtlicher Klimakleberträumen und dem leider fehlenden Zwang, die LGBTQ-Community einzubeziehen, mal abgesehen. Leider nur ein
Schwert. Aber eigentlich, pass auf, eigentlich müssten so die LGBTQ und die Klimakleber-Community richtig scheiße finden, den Film eigentlich halbwegs mögen, denn die werden als unsere Protagonisten vorgestellt, verkacken aber alles und machen die dümmste Scheiße überhaupt und verrecken dann. Also wirklich, ich dachte mir nur so, ja gut, den als Leuchtturmfigur für eine LGBTI-Plus-Community darzustellen, die dann auch so ein bisschen ja für Grün, für Naturschutz und so hinzustellen und dann so zu verkacken in allen Sachen ist halt eher nicht so förderlich.
Ja.
Also, ja, die Protagonistin ist so ein, was mir so, für mich kam es so ein bisschen vor, als wenn die gesagt haben, weil die ist halt nicht die beschissenste, der beschissenste Charakter da. Entweder kam ein Produzent rein, der sagte, ne, die finden die alle scheiße, lass sie mal, kill die mal, oder sie hat irgendwann mitten in, also die den Charakter spielt, halt mit der Produktion gesagt, ne, ich habe keinen Bock mehr, ich hau ab. Mach nicht mehr mit. Weiß nicht, die wird irgendwie mehr oder weniger rausgestrichen.
Okay. Ja, witzige ist ja sogar, momentan ist ja, Olympische Spiele werden ja geplant in Paris.
Oh, hast du das mitgekriegt? Mit denen, die wollen den Fluss halt sauber machen. Darum geht es übrigens auch, darum geht es auch die ganze Zeit. Also, nach diesem Film würde ich sagen, Aber seid vorsichtig mit den Sprengköpfen.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Wenn das eure gesamte Stadt weg ist.
Wenn die jetzt sauber machen, dann will ich auch auf die ganzen Sprengköpfe. Wenn da, wenn da komplett Paris geflutet wird, dann müssen die ja mit Hand, mit Fingerspitzengefühl rangehen.
Mhm. Ja, das Problem ist ja, wie gesagt, sonst kommt so eine Kettenreaktion und ganz Paris ist weg.
Ja. Ja, ach, die Franzosen sind übrigens sehr sauer, weil der Fluss anscheinend nur sauber gemacht wird, weil der Präsident da durchschwimmen möchte, um zu zeigen, wie sauber er ist.
Ja, bitte erzählt ab mit dem Ding jetzt, weil er gibt anscheinend eine Bewegung, die sagt, ja, wenn der dann, wir wissen ja, wie Flüsse funktionieren, flussabwärts, heißt flussaufwärts, scheißen sehr viele in den Fluss.
Ja, die wollen sich alle treffen, um den Fluss zu scheißen. Die sind so lost.
Was ist denn los mit den Leuten?
Ja, okay, von mir aus.
Ja.
Gut.
Aber ganz am Anfang wird halt der, wie heißt das, der Scheiße. Sechste? Achte Kontinent? Wie viele Kontinente gibt's?
Ja, kommt drauf an, wie du Kontinente zählst, aber ich glaube, es gibt
Warte kurz.
Sechs.
Drei. 4, 5, 6. Und Antarktis zählt nicht mit.
Zählt nicht mit, ne.
Okay, dann der siebte Kontinent wird gezeigt. Das ist halt einfach so ein riesen Plastikmüllgedöns im Pazifik.
Okay, Weltverschmutzung, deswegen kommen da Haie.
Ah, genau, genau das. Aber diesen siebten Kontinent, den gibt es halt wirklich. Also.
Ja, das ist halt, ja, der ist riesig.
Genau.
Ich glaube, da kannst du nicht drauf stehen, aber das ist natürlich scheiße.
Richtig, der macht halt so eine. Ich weiß nicht, ich habe am Anfang gedacht, der tut so was für Naturschutz wichtig und so. Reagiert mal, aber nach der Hälfte des Films, die sind auch alle dumm, die dummen Naturschützer. Die Haie sind böse, wir müssen sie erschießen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Obwohl, der Film endet ja dystopisch hoch 10. Vielleicht ist er aber auch ein Zeichen, dass man hätte mal auf der blauäugigen Mädchen hören sollen.
Ach. Sind alles Klimakleber. Die gehen mir auf den Sack. Ich will gefälligst mit meinem Dieselauto weiterfahren.
Ja, wirklich.
Mann. Nein, kann ich nicht essen, wenn ich in einem Dieselauto sitze.
Naja, sagt er nicht, ne? Also da gab es so Landstreicher, die anerdingens waren, die waren auf einmal weg. Keine Ahnung, wie die es geschafft haben. Aber anscheinend sind die wohl irgendwann mal schwimmen gegangen. Sonst
ja, das wird der Heidi ein sauberer Fluss bald.
Bald. Wie gesagt, schau dir mal das Ende an, weil das wirklich Highlight. Das ist so übertrieben, das macht Spaß.
Also, Empfehlung, guckt euch nicht den Film an, nur das Ende.
Nur das Ende. Nur die letzten 5 beziehungsweise 10 Minuten. Weil,
sehr schön.
Da denkt sich, in Frankreich denkt sich das Militär wohl viel hilft viel. Ey, das gibt's nicht. Du musst dir vorstellen, da werden Soldaten auf dem Boot gezeigt, irgendwie mehrere. Auf den Brücken stehen Soldaten und irgendwie am Fluss stehen Soldaten, die einfach alle ins Wasser schießen.
Das erinnert mich tatsächlich an diesen super schlechten Film, den ich mal reviewed habe mit diesem komischen Oktopus. Das ist genau das Gleiche. Da ist auch einfach 2 so riesige Kriegsschiffe. Und dann stehen einfach überall indonesische Soldaten, Reihe und Glied an der Reling und ballern einfach in den Ozean rein.
Ja, das ist also, scheiß Klimaerwärmung. Ja. Wir erschießen sie einfach.
Das ist der amerikanische Weg, mit dem Klimaerwärmung umzugehen.
Ja, oder, ne, wenn wir jetzt einen Kreis machen wollen, Mando 3. Da sind auch die Hillbilly-Mandalorianer, die ins Wasser schießen.
Stimmt.
Was ist denn los mit den Leuten, die ins Wasser schießen?
Die haben das noch nicht so ganz gecheckt. Ah, ja.
Gab's mal eigentlich eine dicke Überschwemmung in Paris? Wahrscheinlich wohl, aber bestimmt. Richtig.
Sollen wir live?
Ich google mal, weil kann mir gut vorstellen, Hochwasser Paris. Das
anscheinend einfach 1910.
Okay. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen zu. Naja gut. Dass man einfach 10 davon genommen hat, weil gut, natürlich auch einfach ein CG-Shot. War wahrscheinlich auch einfach ein CG-Shot. Aber der sah schon gut aus. Paris halt unter Wasser.
Ja.
Gut. Ja, schau wie gesagt das Ende mal an, da will ich mir deine Meinung auch mal zuhören.
Ich schaue es mir mal an. Aber dann haben wir heute den perfekten Mix hier. A24 bis Haie in der Science. Paris. Ja.
Ich habe nur immer der Fluss gesagt, weil ich nicht sagen
ja,
möchte.
Ja, der Name ist halt auch, keine Ahnung, französische Namen sind auch einfach wild. Wenn du kein Französisch sprechen kannst, sein.
Seine.
Seine. Ich glaube, das E ist
sein
stumm.
Aussprach.
Ja, jetzt ein YouTube-Video. Es gibt doch diesen YouTube-Kanal, der immer Sachen komplett falsch ausspricht. Immer die gleich mal schicken. Gut, Leute, danke für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche stehen Dinge an. Ich weiß gar nicht, dieser komische Biker-Film, wollen wir da rein, wollen wir da nicht rein? Das soll gar nicht so geil sein. Mal gucken.
Ich hab auch nicht so Gutes darüber gehört.
Ja, der soll leider nicht so gut sein. Ansonsten, ich werde wahrscheinlich mir nochmal hier diese Kinderfilme angucken. Hier, ich unverbesserlich, oder willst du mitkommen? Ich weiß ja nicht, ob du da Bock drauf hast.
Der kommt bald raus, ne?
Der ist draußen.
Oh, ja. Muss mal gucken, wann wir was machen.
Ja, mal gucken. Wir gucken mal, wann wir was machen. Ansonsten bleibt geschmeidig. Schaut vorbei www.mediakneipe.de. Da könnt ihr Social Media und unsere E-Mails auschecken, um uns Feedback persönlich zu geben. Ansonsten gerne auch Feedback durch eine nette Sternebewertung auf eurer Plattform, eurer Wahl. Geht ins Kino, unterstützt vor allem euer lokales Kino, nicht unbedingt die großen Ketten. Und wir sehen uns wieder nächste Woche in aller Frische. Bis dahin, tschüssi.
Tschüss.